Das Thema heute Abend ist sehr, sehr spannend für mich. Wir hatten uns eigentlich überlegt, was wir so machen können, jetzt noch vor den Ferien, und sind so auf dieses Thema gekommen: hörendes Gebet. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von euch schon mal jemand damit irgendwie einen Bezug hatte oder so. Und ich habe mir irgendwie überlegt, ja, ich könnte jetzt mit euch total viele Bibelstellen durchgehen, wo irgendwann mal Leute irgendwas von Gott gehört haben und wir könnten das auseinandernehmen. Aber irgendwie wäre das sehr theoretisch. Und ich möchte, dass es heute Abend ganz, ganz praktisch ist. Und dann habe ich mir überlegt, was eignet sich besser, als davon zu erzählen, vielleicht, wie das für mich ist, von Gott zu hören. Irgendwie passt das Wetter richtig, richtig gut heute zu dem Tag für mich, weil es war wunderschön draußen und total heiß und Badewetter. Und dann irgendwie so ein bisschen plötzlich gruselig und ein bisschen angsteinflößend. Ja, und es passt für mich irgendwie so, fasst für mich irgendwie so meine letzten 2 Wochen auch zusammen. Ich erzähle euch dann nochmal ein bisschen mehr, warum. Ja, meine Geschichte von diesem Hören mit Gott. Da muss ich ein bisschen in der Mottenkiste graben. Also, ich habe deswegen auch keine ganz normalen Mitschriften, sondern ich habe mein Tagebuch, mein Gebetstagebuch mit, wo ich mir ganz viel aufschreibe. Und ja, ich wollte euch so kurz vielleicht erzählen, was für mich so wichtige Punkte waren in meinem Leben, wo ich von Gott gehört habe. Vor ungefähr 10 Jahren, nachdem ich Abi gemacht hatte, war für mich die Frage, wie für viele von euch ja auch war oder noch ist, what to do with my life? Also, was soll ich mit diesem Leben jetzt irgendwie anstellen, was ich da jetzt habe? Und für mich war ziemlich schnell klar, so an eine Bibelschule zu gehen, und das war auch eine richtig gute Entscheidung. Und das war ziemlich lustig, weil eigentlich war ich bis dahin so ein totaler Weltenbummler. Und ich war irgendwie schon auf vielen verschiedenen Kontinenten gewesen und hatte auch so eine Einstellung von: Gott, du kannst mich überall hinschicken in der ganzen Welt, es ist total egal, ich gehe dahin, wo du mich hinhaben willst. Und ich kam an die Bibelschule, und so in der ersten Woche habe ich ziemlich klar Gottes Stimme gehört. Und Gott hat ziemlich klar zu mir gesagt: Ich will, dass du zurück in den Osten gehst. Und dann dachte ich erstmal so: naja, toll. Ich wäre jetzt irgendwie eher lieber nach Indien oder Tibet oder irgendwo anders hingegangen, aber okay, also Ostdeutschland, da wo ich also herkomme. Und ziemlich schnell hat sich auch so rauskristallisiert, man guckt ja dann, was einem so liegt, und für mich war ziemlich schnell so dieses, da gab es verschiedene Profile, und ein Profil war Evangelisation. Ich habe mal versucht, das irgendwie darzustellen, oder ich versuche das mal darzustellen. Also, Evangelisation bedeutet quasi, dass es dir total wichtig ist, also wenn das deine Gabe ist, dann ist es dir total wichtig, dass alle Leute von dem wissen, was in deinem Herzen ist, nämlich Gott. Und so war das auch für mich. Für mich war das total wichtig, und ich fand es einfach das Wichtigste. Also ich dachte, wenn Leute nicht von Gott hören, dann gehen sie verloren, und das ist unsere Aufgabe, das ist das, was wir machen müssen. Alles andere ist da eigentlich Müll. Also, warum sollten wir irgendwas anderes machen? So, Gott ist doch das Wichtigste, und wir müssen allen davon erzählen, wie gut Gott ist und dass Gott sie lieb hat. Genau, und dann habe ich das so auch belegt, dieses Profil da, und nebenbei gab es da auch noch ganz viele andere Fächer. Einfach war auch so Seelsorge, aber das hat mich irgendwie gar nicht so sehr interessiert an dem Punkt in meinem Leben. Aber wer mich so ein bisschen kennt, der weiß ja auch, dass ich ziemlich trotzdem so Menschenliebe und auch Geschichten von Menschenliebe, das gehört irgendwie so dann, zu mir dazu. Und wir mussten dann also auch ganz viele verschiedene Praktika machen. Und ich hatte mir ein Praktikum ausgesucht bei einem Verein, der heißt Teen Challenge. Und ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gehört hat. Teen Challenge wurde gegründet in den USA. Das ist eine total crazy Geschichte. Die müsst ihr echt mal lesen. Da gibt es ein Buch drüber, das heißt Das Kreuz und die Messerhelden. Unglaubliche Geschichte. Richtig cool. Und die gibt es auch in Deutschland. Und was die machen ist, die gehen so richtig in die schlimmsten Drogenviertel und machen dort eine christliche Arbeit und erzählen den Leuten davon, dass es eine Hoffnung gibt. Und das ist richtig krass. Und ich war da und irgendwie am ersten Tag hat mir jemand auf die Schuhe gekotzt und am zweiten Tag ist jemand in unser Auto eingebrochen und so ging das irgendwie die ganze Zeit. Und es war aber auch richtig, richtig krass zu sehen, einfach wie zerbrochen die Leute sind. Also es war in Berlin am Cottbuser Tor und das war ganz, ganz schlimm für mich zu sehen. Und ich glaube, da fing es so ein bisschen für mich an, dass ich gemerkt habe, okay, ja, die Leute müssen unbedingt von Gott wissen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber manche Leute sind so zerbrochen in ihrem Herzen, dass sie noch mehr Hilfe brauchen, dass sie noch mehr Fürsorge brauchen. Und ich habe dann noch ein anderes Praktikum gemacht in Südafrika, wo wir auch so in Townships gegangen sind. Also das sind ja so diese Armenviertel in Südafrika. Und es, an dem Punkt, also gerade besonders in Südafrika, hat Gott nochmal so zu mir geredet. Und hat irgendwie gesagt, ja, das ist richtig cool, was du auf dem Herzen hast, aber ich will dir was Neues auf dein Herz legen. Weil die Menschen, die du triffst, so schlimme Sachen erlebt haben und weil ihr Leben nicht einfach ist und ja, ich denke, jeder von uns kennt das auch, dass manchmal nicht alles so ganz optimal läuft, brauchen sie noch mehr. Und zwar brauchen sie einen Ort und einen Raum, wo ihr Herz wieder gesund werden kann. Ich male das mal so. Und über ganz viele Tage, Wochen, Monate hatte ich einfach immer dieses Wort in meinem Kopf. House of Healing. House of Healing. Und ich weiß überhaupt nicht, warum. Das war einfach da. House of Healing, immer wieder. Ja. Lass ruhig alles an. Ja, lass alles an.
Lass alles
an. Ja, genau. Also House of Healing, das war 2009. 2009 hat Gott zu mir ganz klar in Südafrika gesagt, oder hat mir diese Sehnsucht danach aufs Herz gelegt, nach diesem House of Healing, ein Raum, wo Leute heil werden können. Und mein Leben danach war irgendwie total cool und total verrückt. Also ich habe dann so einen ganz komischen Ami geheiratet und bin in die USA gezogen, habe dort irgendwie für, weiß ich nicht, $30.000 studiert. Gott hat irgendwie das Geld geschenkt. Also ich habe wirklich total verrückte Sachen erlebt, wo ich bis heute nicht sagen, also es war wirklich, das waren alles Wunder so. Und es war total cool, es war eine total schöne Zeit. Und immer mal wieder kam es aber, dieses House of Healing, House of Healing. Und gedacht, okay Gott, was, also wie soll das denn gehen? Und genau, also ich war irgendwie dann, habe dann in den USA an der Uni studiert, das war so ein Weg. Dann sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Dann habe ich erstmal eine Weile hier ein Praktikum gemacht, also hier in dieser Gemeinde. Für ein halbes Jahr war ich Praktikantin sozusagen. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ja jetzt mal praktisch werden. Also ich kann ja nicht immer nur davon reden, dass ich das machen will. Ich muss ja auch mal was machen. Und was für mich am logischsten erschien, also wenn Leute Heilung brauchen, dann brauchen sie ja logischerweise einen Arzt. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, mein Abischnitt ist ja nicht so schlecht, ich bewerbe mich für Medizin. Und habe also so wieder einen neuen Weg eingeschlagen. Und wie viele das erfahren haben schon mal, die sich auf so ein Studium beworben haben, wurde ich abgelehnt. Und habe angefangen, erstmal eine Ausbildung zu machen zur Krankenschwester. Und es war aber alles irgendwie nicht so richtig. Also es war wirklich echt eine schwierige Zeit, auch für mich, weil ich irgendwie so diesen Eindruck hatte, was ist denn das für eine Scheiße? Also ich habe irgendwie so eine Sehnsucht und ich habe diesen Ruf und Gott hat das so klar in mein Leben gesprochen, aber es geht irgendwie keinen Weg rein. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ja, so kam es, dass ich dann irgendwann angefangen habe, also ich habe dann auch aufgehört mit dieser Ausbildung, das war auch alles ein bisschen strange und habe gedacht, na gut, okay, in der Kirche kann ich irgendwie nie arbeiten oder will ich gerade nie arbeiten und im Krankenhaus auch nie. Mache ich einen Mittelweg, mache ich Krankenhausseelsorge. Da habe ich eine Weile Krankenhausseelsorge gemacht. Aber irgendwie war das auch nicht so, das könnte ich jetzt auch noch erklären, warum, aber das würde irgendwie zu lange dauern. Und auf jeden Fall, genau, war irgendwie mein Lebensbild gefühlt so. Also hier oben gibt es dieses Gehörte, das was ich, mein Traum und der Weg war so, hä, gab keinen Weg dahin irgendwie. Und seit dieser Zeit und immer wieder seitdem habe ich nachts einen Traum geträumt. Von dir habe ich vorhin schon mal kurz erzählt. Kennt ihr so Träume, die so richtig, richtig kacke sind? Also wo ihr so aufwacht und denkt, oh nee, echt? Ich habe immer wieder geträumt, dass ich im Mathe-Abi sitze. Ich habe immer wieder geträumt, dass ich im Mathe-Abi sitze, keine Ahnung von dem Stoff hatte und irgendwie nur musste, weil alle um mich drumherum das auch geschrieben haben, du musst das jetzt schreiben, das ist jetzt ganz wichtig, dass daher, davon hängt total viel ab von dieser Note. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, hä, ich habe da schon Abi, warum muss ich jetzt nochmal Abi machen? Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Und dieser Traum, den habe ich so, also ich weiß nicht, wie oft ich den geträumt habe, aber das war für mich auch so ein, nochmal das Sinnbild von diesem, hä, warum muss ich denn das jetzt nochmal machen und nochmal so ein Test und nochmal eine Prüfung? Was soll das? Und irgendwie gab es eben vieles, was sich so falsch angefühlt hat in meinem Leben. Ich wollte dann nochmal ein Studium aufnehmen, das hat nicht geklappt und irgendwie bin ich dann wieder hier gelandet in der Gemeindearbeit und das ist total schön für mich, weil ich auch hier erlebe, dass Leute heil werden und dass da ganz viel passiert. Aber irgendwie war es trotzdem noch nicht das. Es war noch nicht dieses House of Healing. Und dann ist was passiert, was mein Leben ziemlich dolle verändert hat. Ich habe mich angemeldet für eine Weiterbildung, weil die erstmal richtig cool klang. Die heißt familienorientierte Beratung. Und ich habe aber gar nicht so richtig gewusst, worauf ich mich da einlasse. Und ich muss jetzt sagen, es hat mein Leben sehr doll verändert. Ich habe angefangen, Praktikum zu machen in der Beratungsstelle in Bautzen und habe dort einen Ort kennengelernt, wo Menschen ganz, ganz wertschätzend aufgenommen werden. Einfach so, wie sie sind. Das ist ein Ort, wo jeder hinkommen darf und wo auch tatsächlich jeder hinkommt, weil es irgendwie gefühlt keine Schranken gibt oder keinen Grund, warum man da nicht hingehen sollte. Ich habe dort Berater erlebt und Kollegen, die so ganz ohne zu verurteilen mit wirklich, wirklich schwierigen Menschen zu tun haben. Die sie eben nicht irgendwie verachten oder darüber lachen, sondern die sagen, hey komm, lass uns doch auf die Spurensuche gehen, warum dein Leben so geworden ist. Und es ist für mich eine total neue Welt aufgegangen von Erkenntnissen. Und einmal war ich in Berlin und es war so krass und es hat mich so überflutet, was ich gelernt habe, dass ich so innerlich dieses Bild und diesen Eindruck hatte, als ob Gott so ein bisschen den Vorhang lüftet von seiner ganzen Wahrheit. Weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich erkenne Sachen, die habe ich vorher, also ich erkenne jetzt Zusammenhänge, die habe ich vorher gar nicht gewusst, so, dass die so da sind. Und das ist so krass und das mache ich jetzt seit 2014, also jetzt schon im dritten Jahr und es verändert mich so sehr. Und irgendwie habe ich gemerkt, so das will ich. Das ist es irgendwie, das ist dieses, wo ich den Eindruck habe, dass Leute so gesund werden können. Aber wieder wurde mir gesagt, pass mal auf, das ist ein ganz langer Weg, also erstens mal gibt es da gar keine Stellen. Dann stellen die auch nur irgendwie Psychologen und Sozialarbeiter ein, also musst du nochmal irgendwie studieren, damit du das machen kannst. Und irgendwie wurden es immer mehr Pfeile und ich dachte, boah krass, wie lange muss ich arbeiten oder was muss ich alles tun, um da hinzukommen. Und immer wieder dieser Traum vom Mathe-Abi zwischendurch. Ich muss euch so als Nebenmelodie mit dazu denken. Und irgendwie wurde mir immer klarer, dass dieser Ort, wo ich da bin, in dieser Beratungsstelle, dass das eigentlich genau das ist, was ich vor, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Jahren geträumt habe, was Gott mir aufs Herz gelegt hatte. Und dann ist wieder ein Wunder passiert. Und irgendwie frage ich mich, okay Gott, warum erlebe ich so viele Wunder? Aber ist ja schön. Vor ungefähr 3 Wochen kam dann die Leiterin, oder vielleicht noch mehr, weiß nicht, 4 Wochen oder so, kam die Leiterin aus der Beratungsstelle und hat im Prinzip gesagt, Julia, wir sehen dich hier in dieser Arbeit und wir wollen, dass du hier bei uns arbeiten kannst. Man muss dazu sagen, dass ich bis jetzt immer nur so einen Tag in der Woche oder so als Praktikantin halt da bin. Genau. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ja total schön, aber ich kann ja nicht bei euch arbeiten, weil, ne, da. Und dann hat die gesagt, nee, wir finden einen Weg, das wird gehen. Und genau, das ist sozusagen der Ist-Status und das ist auch so ein bisschen das, was ich euch mit sozusagen mit untermischen wollte heute noch als Nachricht, dass ich also ab August woanders arbeiten werde, nicht mehr hier bei Imagine, sondern in der Beratungsstelle. Und das aber nicht ist, weil ich irgendwie die Kirche doof finde oder Imagine doof finde oder weil ihr langweilig seid oder die falschen Klamotten tragt oder so, sondern weil Gott mit mir einen ganz, ganz langen Weg gegangen ist. Und was jetzt passiert, das ist eigentlich so, als ob Gott sagt, ey Jule, check's doch mal. Ich habe das doch alles so gemacht, ich habe das doch alles in die Wege geleitet, ich habe dir doch den Traum gegeben und ich habe doch die Türen dafür geöffnet. Und ich muss sagen, bei jeder verschlossenen Tür, mit dem Medizinstudium, mit dem anderen Studium, habe ich gedacht, scheiße Gott, bist du doof? Geht's eigentlich noch? Und Gott sagt jetzt zu mir, ich habe das schon alles so gemacht und ich wusste das alles und es war alles richtig so. Und genau. Und witzigerweise, letzte Woche hatte ich wieder den Traum vom Mathe-Abi. Und zum ersten Mal in diesem Traum ist mir plötzlich bewusst geworden, nee, ich muss das gar nicht schreiben. Und ich bin aufgestanden in dem Traum und habe meine Sachen gepackt und bin rausgegangen. Und das war so ein Erfolgserlebnis für mich. Und ich hoffe jetzt auch wirklich, dass ich diesen Traum nicht mehr weiter träume. ja, genau. Also, durch die Blume gesagt, überfalle ich euch jetzt sozusagen mit der Message, dass ich ab August nicht mehr so viel in der Jugendarbeit sein werde wie jetzt. Aber ich bin trotzdem noch da und ihr könnt mich jederzeit ansprechen. Und ich werde auch bestimmt öfter freitags noch da sein, aber vielleicht eben nicht mehr jeden Freitag so. Genau. Und für mich persönlich ist es aber ein totales Wunder und ein ganz, ganz großes Geschenk, dass das so ist. Genau, und wer dann noch mehr darüber erfahren will, der kann mich ja dann irgendwie nochmal fragen, was ich da genau mache oder so. Ja, also Gott macht auf jeden Fall Träume wahr, Gott öffnet Türen und Gott ist ein ganz, ganz, Gott ist ein ganz, ganz liebevoller Gott. Und dieses Thema hörendes Gebet, das kann man irgendwie so von so vielen verschiedenen Seiten betrachten, aber im Prinzip ist dass man von Gott was hört, wenn man betet, dass man den Eindruck hat, dass Gott was spricht, ist das ganz natürliche Resultat davon, wenn du eng mit Gott zusammengehst. Und eine Geschichte möchte euch kurz in eine Geschichte mitnehmen, die mich da irgendwie sehr bewegt hat. Ich weiß ja, ob ihr das so kennt, wenn Bücher irgendwie euer Leben so ein bisschen verändern. Also dieses Buch hat ziemlich mein Leben verändert. Und das hängt auch, mit einem von diesen Pfeilen zusammen, weil es gab auf diesem Weg mal irgendwann eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich brauche Geld, weil ich habe kein Geld. Und dann hat Gott gesagt, okay, ja, ich öffne dir eine Tür. Und also ich habe gesagt, okay Gott, du weißt ja, was ich kann. Und es ist jetzt nicht so viel, was man irgendwie zu Geld machen kann, aber ich kann Englisch so und Deutsch. Und dann hat sich eine Tür geöffnet und durch 1000 verschiedene Umwege konnte ich ein Buch übersetzen. Und ich kann das sehr empfehlen, einerseits, weil man da richtig Knete machen kann damit, aber andererseits ist dieses Buch das erste und letzte Buch, was ich jemals in meinem Leben übersetzen werde, weil es ist eine Heidenarbeit. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch übersetzt, nicht wissend, dass dieses Buch mein Leben verändern würde. In diesem Buch geht es um die Herrlichkeit Gottes. Und es hat ein Mann geschrieben, Paul Manwaring, der in Bethel ist. Manche kennen vielleicht diese Bethel-Bewegung in Kalifornien. Kalifornien, ne? Ja, ich glaube. Genau, und das ist ein total schönes Buch. Wer das mal ausleihen möchte, kann das sehr gerne ausleihen. Es ist nicht schön, weil die Sprache gut ist. Also über die Sprache müsst ihr bitte hinwegsehen. Aber der Inhalt ist sehr gut. Oder ich gebe es euch auch gerne auf Englisch. Ja, und das Buch erzählt ein bisschen die Geschichte von Mose nach. Und ich finde es ziemlich cool, wie er es erzählt und wollte euch da kurz noch mit reinnehmen. Er sagt, Stellt euch vor, dass ihr als junger Mensch feststellt, dass ihr als Baby auf wundersame Weise einen landesweiten Kindermord überlebt habt. Stell dir vor, dass dich nicht nur irgendjemand rettet, sondern die Tochter des Pharaos, des größten und mächtigsten Volkes der Welt. Stell dir vor, also ich lese jetzt nicht ganz haargenau aus dem Buch weiter, sondern einfach schon. Stell dir vor, dass du im Königspalast aufgewachsen bist und über ganz viele Umwege in deinem Leben plötzlich in der Wüste stehst und ein Dornenbusch anfängt zu brennen. Stell dir vor, dass du Gottes Stimme hörst in diesem Dornenbusch und stell dir vor, dass Gott dir sagt, dass er einen riesig großen Plan für dich hat, nämlich, dass du das ganze Volk, dein ganzes Volk, aus dem Land Ägypten befreien sollst, wo es versklavt ist. Stell dir vor, du wärst dieser Mose. Stell dir vor, du müsstest zum Pharao gehen und sagen, wir gehen. Also wir gehen. Und stell dir vor, dass der Pharao sagt, du spinnst wohl und du sagst, pass mal auf, was ich kann, und dein Stab fällt hin und wird zur Schlange. Stell dir vor, dass der Pharao sagt, okay, crazy, und dann passieren noch ganz, ganz viele Wunder und Gott beweist, dass er mächtiger ist als alle ägyptischen Götter. Also Mose hatte unglaublich viel mit Gott erlebt. Ich glaube, ich würde mal fast sagen, mehr als fast alle anderen Menschen, die es jemals auf der Erde gab. Und als er dann das Volk befreit hat und sie in der Wüste waren, hat er regelmäßig mit Gott geredet. Und das ist so schön, weil in der Bibel steht, dass Mose ein Vertrauter von Gott war. Und es war ganz, ganz viel passiert und Gott hat immer wieder Wunder gebracht und Gott hat dem Volk vergeben. Und als eigentlich schon total viel, als Mose schon total viel von Gott gesehen hatte, fragt er ihn oder sagt zu ihm, jetzt lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und irgendwie könnte man das lesen und sagen, ey Mose, jetzt halt mal ein bisschen den Ball flach, ja? Also, ihr habt gerade das goldene Kalb gemacht. Ihr könnt froh sein, dass ihr noch lebt. Ihr könnt froh sein, dass Gott mit euch überhaupt noch ins verheißene Land ziehen will, weil ihr habt es ziemlich dolle verkackt. Und kurz danach sagt genau dieser Mose, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und an dieser Stelle könnte man denken, okay, der Mose, das war irgendwie so ein Superchrist, das war so ein Überflieger. Der hatte halt irgendwie alles, ja? Also so Leute, die irgendwie ständig irgendwas mit Gott erleben, für die alles irgendwie total gut läuft. Aber so ganz ist es nicht. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr manchmal denkt, na, zu anderen redet Gott halt, aber zu mir ne. Also ich bete zwar, aber Gott redet zu mir ne. Also ich habe das schon echt auch oft gedacht in meinem Leben, wenn ich erlebt habe, wie krass auch Gott zu anderen Menschen redet. Und wenn ich dann zum Beispiel im Matthäus-Evangelium lese, wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben und wer wenig hat, dem wird das Wenige auch noch genommen, dann denke ich mir, na toll. Also die, die schon sowieso viel von Gott hören und viel von Gott haben, die kriegen noch mehr. Wie Mose halt, der darf auch noch die Herrlichkeit von Gott sehen, na toll. Und die anderen halt, die haben halt Pech gehabt, ja. Und im Prinzip stimmt das auch ein bisschen, weil es gibt sozusagen so zwei Prinzipien. Und das haben sogar Leute richtig erforscht. Also da gibt es richtig eine Wissenschaft dazu. Und zwar heißt das tatsächlich wegen dieser Bibelstelle der Matthäus-Effekt. Und der Matthäus-Effekt bedeutet, dass man eben nicht, wie wir das manchmal denken, die Welt einteilen kann, eben in Gewinner und in Verlierer. Also Leute, die es einfach raus haben, die einfach super viel auch im Glauben irgendwie so durchstarten. Und Leute, die halt nicht so viel erleben und die halt irgendwie so ein bisschen vergessen werden. Der Matthäus-Effekt sagt, das ist nicht so. Aber dass es tatsächlich so ist, also die haben das eher so bei Lernen erforscht, dass wenn du Erfolge hast, dass das oft noch mehr Erfolge produziert. Also man könnte vielleicht sagen, dass das so eine Spirale nach oben ist. Also sozusagen, wenn du sowieso schon gut in einer Sache bist, bist du so motiviert dafür, da noch weiterzumachen und wirst dann noch besser darin. Das ist der Matthäus-Effekt, kurz gesagt. Also Erfolg produziert noch mehr Erfolg. Also jetzt auf Mose zum Beispiel mal gemünzt, Mose hatte schon wieder immer wieder mit Gott geredet und das waren so viele Erfolgserlebnisse, dass er sich immer mehr getraut hat zu machen. So ungefähr. Das heißt auch zum Beispiel, dass du in einem Fach nicht besonders gut sein musst, aber wenn du immer mal wieder ein Erfolgserlebnis hast, wird dich das für noch mehr Erfolgserlebnisse motivieren. So ein Gewinnrezept. Naja, und das andere, denke ich mal, und das ist auch eine geistliche Wahrheit. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist eine natürliche Wahrheit, die also Leute in der Welt erforschen, ist aber auch eine geistliche Wahrheit. Das andere ist auch wahr. Das kennt man manchmal unter dem Begriff Teufelskreis. Also, dass wenn du sozusagen negative Erlebnisse hast, dass sie dich einfach runterziehen. Oder dass sich dann so ein Denken manifestiert, dass das was mit deiner Person und mit deinem Wert zu tun hat. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr solche Sätze kennt, naja, ich bin halt ein Pechvogel. Und interessant ist, und auch das ist also schon nachgeforscht, dass wenn Leute sich immer wieder solche Sätze sagen und verinnerlichen, oder ich werde halt gemobbt von allen oder so, dass das tatsächlich auch Realität wird. Also dass dadurch tatsächlich schlechtere Sachen empfunden werden, auch zumindest. Oder jetzt für unser Beispiel könnte man sagen, naja, ich höre halt nie von Gott und vielleicht hat mich Gott nie lieb oder weil mich Gott nie lieb hat, redet er nicht zu mir. Das sind solche Teufelskreise. Und ja, das sind also diese beiden Prinzipien, die es tatsächlich gibt. Und es bedeutet aber auch im Prinzip, dass niemand so geboren wird, sondern dass sich das einfach Mechanismen sind, die sich verfestigen können. Genau. Und bei Mose war es also so, dass er einfach schon ganz viel Gutes hatte und noch mehr des Guten haben wollte und dass Gott nicht gesagt hat, bei der Pieps wo, guck dich mal im Spiegel an, du bist auch bloß ein Mensch, sondern dass Gott gesagt hat, okay, ich erfülle dir diesen Wunsch. Und dabei muss man sagen, dass Mose auch ziemlich oft schwierige Zeiten hatte. Also am Anfang wollte der das alles gar nicht so, wollte lieber, dass jemand anders das mit diesem Exodus irgendwie regelt. Aber er hat immer wieder Gott gefragt. Er hat als erstes gefragt, wer bist du, wie heißt du, was soll ich den anderen sagen, wer du bist. Er hat immer wieder nach Zeichen gefragt. Er hat immer wieder, oder bei jedem Schritt, den er gemacht hat, ist er mit Gott im Gespräch gewesen. Und so könnte man sagen, dass jede Interaktion, die er mit Gott hatte, hat seine Beziehung zu Gott verstärkt. Bis es irgendwann die Gewissheit gab, an Gott kann ich mich wenden. Das ist also sozusagen diese Aufwärtsspirale. Und ich möchte euch daraus einen ganz kurzen Teil vorlesen, weil ich den einfach, ich finde den sehr, sehr bezeichnend oder so, sehr wichtig, sehr berührend. Das ist also tatsächlich kurz nachdem die Israeliten das richtig verkackt hatten und sich einen anderen Gott gebaut haben in der Form von einem Kuhbaby und irgendwie gedacht haben, das ist es jetzt. Und Gott war eigentlich richtig sauer. Und dann geht aber Mose wieder zu Gott und bittet um Verzeihung. Und dann sagt Gott, nee, ich mach das so, ihr geht in dieses verheißene Land. Und dann kommt der folgende Abschnitt. Mose sagte zum Herrn, du befiehlst mir, führe das Volk in sein Land, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mitschicken wirst. Dabei hast du mir doch versichert, dass ich in deiner Gunst stehe und dass du mich als deinen Vertrauten beachtest. Wenn das stimmt, dann bestätige mir jetzt und sag mir, was du vorhast. Und vergiss nicht, dass diese Leute dein Volk sind. Und der Herr erwiderte, ich werde mitgehen. Du kannst ganz ruhig sein. Und Mose sagte, wenn du nicht mitgehst, dann wäre es besser, wir würden alle hierbleiben. Woran sollen wir denn erkennen, dass wir in deiner Gunst stehen, ich und dein Volk? Doch nur daran, dass du mit uns gehst und dass dadurch alle anderen Bewohner der Erde erkennen, dass du unser Gott bist. Und der Herr antwortete, ich werde auch diese Bitte erfüllen, weil du in meiner Gunst stehst und mein Vertrauter bist. Und dann kommt dieser Satz, nun bat Mose den Herrn, lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. immer wieder hat Mose Gott gefragt, immer wieder hat er Gott angebettelt, was für ihn zu machen, und Gott sagte, ja, ich will mich dir gerne zeigen. Gott öffnet Mose dadurch die Tür zu einer ganz, ganz innigen Beziehung. Und als sozusagen, als i-Tüpfelchen auf diese Beziehung sagt Mose, jetzt will ich dich richtig sehen, deine ganze Herrlichkeit. Denn die Herrlichkeit Gottes ist nichts anderes als sein ganzes Wesen. Also Gott ist gleich Herrlichkeit. Zeig mir dein ganzes Wesen, zeig mir deine ganze Art, zeig mir, wie du bist, sagt Mose. Lass mich deine Wege erkennen und lass mich dich erkennen. Und ich glaube, das kann für uns heute auch eine Einladung sein, zu wissen, dass wir zu genau diesem gnädigen Gott kommen dürfen und dass wir auch solche Vertrauten von Gott sein können, solche Freunde von Gott. Als Jesus diese Stelle sagt, wer viel hat, der kann noch mehr bekommen, sagt er danach den Satz, also hört gut zu. Das viel bekommen setzt Jesus an die gleiche Stelle mit gut zuhören. Hört gut zu, was Gott sagt. Hört gut zu, was das Evangelium ist. Achtet darauf. Und im Prinzip will ich dich heute herausfordern, dass du dich für diese erste Spirale entscheidest, dass du dich dafür entscheidest, so jemand zu sein, der erwartet, coole Beziehungserfahrungen mit Gott zu machen. Die Grundlage dafür hat ganz alleine Gott gemacht. Die Grundlage dafür, dass wir zu ihm kommen können, ist nicht, weil wir einfach so toll sind oder weil wir besonders viel zu sagen haben, sondern die Grundlage ist, dass Gott die Liebe ist und dass Gott selbst das reinste Geschenk ist. Er schenkt sich in Jesus und Jesus ist Gnade und deswegen dürfen wir zu Gott kommen. Ich glaube, dass wir oft das Gefühl haben, dass wir nichts von Gott hören, weil eben irgendwie in der Beziehung zwischen Gott und uns irgendwas vielleicht gestört ist. Ein anderes Buch, was mein Leben ziemlich beeinflusst hat, ist dieses hier, das habe ich gelesen, kurz nachdem ich geheiratet habe. Das ist von Gary Thomas, das ist auch ein ganz cooles Buch über Beziehung. Und da schreibt er unter anderem zum Thema Beziehungsstörung, dass Paare am meisten reden auf ihrem dritten Date und in dem Jahr, bevor sie sich scheiden lassen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber für manchmal denke ich, das passt auch so auf unsere Gottesbeziehung. Wenn wir frisch im Glauben sind und wenn wir begeistert sind, dann ist Gebet irgendwie so, boah, cool, und wir hören ganz viel. Und Marie hat mir so viel erzählt, was sie am Kirchentag erlebt hat. Und das ist so schön, das ist so wunderschön. Aber im Alltag, also quasi in diesen Zeiten zwischen dem dritten Date und dem Jahr vor der Scheidung, ist ganz viel irgendwie von Nichtreden, von sich nicht so richtig zuhören, weil man meint, vielleicht schon zu wissen, was der andere sagt. Und ich glaube, das ist in den Beziehungen so und das stimmt aber für uns mit Gott auch. Und wenn du dich da irgendwie wiedererkennst und sagst, ja, okay, ich bete zwar manchmal, aber jetzt so total lebendig ist das nicht, dann kannst du dir, glaube ich, irgendwie darüber Vorwürfe machen und sagen, ja, Gott, nie redest du mit mir, warum machst du das? Oder du kannst dich dafür selber verurteilen, du kannst dich selber dafür bemitleiden. Du kannst sagen, Mensch, nie redet Gott mit mir. Bestimmt liegt das irgendwie an mir. Vielleicht habe ich gesündigt oder vielleicht bin ich irgendwie doof drauf. Das wäre aber wieder die Spirale. Oder, und davon redet dieser Gary Thomas auch, im Englischen heißt es fall forward. Du kannst also entweder sagen, okay, bei mir klappt das nicht. Oder du kannst dir sagen, ich will mich da richtig reingeben in diese Beziehung zu Gott. Und ich habe euch da mal ein Zitat mitgebracht. Das ist das letzte aus diesem Buch. sagt er, hinzufallen ist unvermeidbar. Also hinzufallen ist im übertragenen Sinne, ja, wenn in der Beziehung was schiefläuft, ist unvermeidbar. Darüber haben wir keine Kontrolle. Was wir jedoch in der Hand haben, ist die Richtung, in die wir fallen. Zu unserem Partner oder jetzt für unseren Fall zu Gott hin oder von ihm weg. In der Sprache von Hollywood-Filmen ist Liebe oft etwas Passives. Falling in love. Man ist der Liebe verfallen. Oder andersherum, manche meinen nach einem Seitensprung, wir konnten es nicht ändern. Es ist einfach passiert. Diese Passivität ist dem Bild von christlicher Liebe so weit entfernt wie der Mond von der Sonne. Christliche Liebe ist eine offensive Bewegung hin zum anderen und eine aktive Hingabe oder Bindung an den anderen. In Wirklichkeit ist es so, dass wir die Wahl darüber haben, wem wir unsere Zuneigung schenken. Und genau so ist es in deiner Beziehung mit Gott. Du hast die Wahl darüber, wie du die gestaltest. Du hast die Wahl darüber, jeden Tag durch dein Leben zu gehen und zu denken, naja, könnte irgendwie besser sein. Oder zu sagen, hey Gott, ich will so gerne was von dir hören. Ich will so gerne von dir wissen, wie du bist. Ich will was von dir sehen. Ich will dein Vertrauter sein wie Moses. Ich will ganz, ganz viel von dir. Und das ist heute mein Challenge an euch. Ich habe also sozusagen keine Kleingruppenfragen, sondern so eine Challenge. Meine Challenge an euch ist, dass wir jetzt jeder für sich uns ein bisschen Zeit nehmen, so vielleicht eine halbe Stunde, sag ich mal. Und dass wir uns einfach mal hinsetzen, jeder für sich, und dass ihr mal checkt, wie eure Beziehung mit Gott gerade ist. Dass ihr einfach mal so total frei von der Leber weg mit Gott redet. Nicht, weil ihr irgendwie denkt, ihr müsst es jetzt oder ihr müsst für jemanden beten oder für irgendwas, sondern dass ihr einfach sagt, hey Gott, du hast ja genau gesehen, wie die letzte Woche war und du weißt, wie ich gerade drauf bin, und ich glaube, dass euch automatisch einfallen wird, was dann Punkt, Punkt, Punkt zu folgen hat. Entweder ob ihr sagt, Mensch Gott, es tut mir so leid, dass mir andere Sachen gerade so wichtig sind. Oder vielleicht kannst du auch sagen, hey Gott, eigentlich kenne ich dich noch gar nicht, aber vielleicht kannst du dich mir einfach zeigen. Dass wir uns dafür Zeit nehmen, das zu tun, und ihr bekommt alle gleich so ein Blatt und ihr könnt sehr gerne, also mir hilft es auch manchmal, mir das dann so aufzuschreiben, so ein Gebet oder was ich gerade zu Gott sagen will. Das ist also der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass wir ganz praktisch dieses hörende Gebet einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Weil, um ganz ehrlich zu sein, man kann da so viel drüber reden und man kann das so hypen, dass man am Ende denkt, oh nee, wer weiß, was da passiert. Aber wirklich, Gott ist so gut und Gott will so gute Sachen in euer Leben reinsprechen. Und es zu hören ist kein Hokuspokus, sondern ist ganz real erfahrbar für jeden. Und der Daniel hat vor einiger Zeit damals so ein richtig cooles Blatt dazu erstellt. Und ich würde euch einfach herausfordern, das zu lesen. Und ja, diese Schritte mal zu beachten, was hier, er hat so ein bisschen aufgeschrieben, was man dazu beachten könnte. Und dass ihr dann einfach wirklich mal euch Zeit nehmt, wirklich, und sagt, okay Gott, was willst du mir jetzt sagen, was willst du mir zeigen? Ich bete dann oft sowas wie, Gott, ich bin jetzt hier, ich kenne dich, du kennst mich, danke, dass du jetzt was sagen willst, jetzt kannst du reden. Ich höre. Dass ihr dann wirklich still seid und dass ihr dann einfach mal aufpasst, was euch für Gedanken in den Kopf schießen. Das sind vielleicht ganz verrückte Gedanken, das können auch vielleicht Alltagsgedanken sein. Nicht alles müsst ihr gleich total wegwerfen, weil ihr denkt, nee, das ist jetzt bestimmt nicht von Gott. Manches ist auch bestimmt nicht von Gott, was euch dann in den Kopf kommt. Aber vielleicht ist doch ein Bild dabei oder ein Eindruck oder ein Lied oder ein Bibelvers, wo ihr wisst, boah, krass, das ist jetzt von Gott. Das letzte Mal, wo wir das gemacht haben, war in der Kleingruppe. Und es war richtig, richtig cool, weil, wie war anders, Clay, da hatte Jenny, da hatten wir hörendes Gebet gemacht.
Sie hat irgendeine Geschichte erzählt und hatte genau dann den Bibelvers dazu.
Genau, sie hatte eine Geschichte erzählt und dann haben wir hörendes Gebet gemacht und in dem hörenden Gebet hat Gott ihr genau dazu den Bibelvers gesagt. Also es ist richtig, richtig schön, was da passiert, und ihr dürft euch einfach überraschen lassen.
Und ja, also manchmal hilft es wirklich, sich das auch aufzuschreiben, was da so für Bilder kommen und so.
Genau.
Und der dritte Schritt wäre, dass wir uns vielleicht halb 10 dann nochmal in den Kleingruppen treffen und ihr einfach mal erzählt, was ihr jetzt erlebt habt. Also von war gut, aber irgendwie nicht so viel gehört oder boah, ich hatte irgendwie den Eindruck, Gott sagt mir, Genau. Und dann bin ich ganz, ganz gespannt, was passiert. Ich würde jetzt einfach noch für uns beten und dann könnt ihr frei sein, euch das zu nehmen. Ich danke dir, dass du lebst und dass du voller Güte bist und voller Geschenke für unser Leben. Und dass du zu uns sprechen möchtest und dass alles das, was uns davon abhält, deine Stimme zu hören, da bete ich jetzt einfach, dass das keinen Raum hat. Jesus, wir wollen uns wirklich davon trennen, von diesen Sachen, die unser Herz überlagern, die uns festhalten und wir wollen uns jetzt einfach mal aufmachen und von dir was hören. Vielleicht mal was ganz anderes, vielleicht mal was ganz Neues. Ich bete, dass jeder von uns jetzt was erlebt. Ich bete, dass es für jeden von uns ein Abenteuer sein kann und dass jeder von uns an diesem Abend nach Hause geht und sagen kann, boah, das ist ja so krass, wie Gott spricht. Danke, dass du es nicht kompliziert machst, sondern ganz einfach und dass wir einfach als deine Kinder zu dir kommen dürfen. Führe uns auch in die Wahrheit darüber, wer wir sind, was zwischen uns steht, zwischen uns und dir und lass uns dafür Vergebung empfangen.